Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner.
In der heutigen Podcast-Folge begrüße ich Karin Moser im Talk mit Tatjana. Sie ist Medien- und Zeithistorikerin und zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen Film, Rundfunk und Mediengeschichte, aber auch politische Geschichte, nämlich des 20. Jahrhunderts und für uns wichtig, Konsum- und Sozialgeschichte. Herzlich willkommen, liebe Karin.
Servus, danke für die Einladung.
Sag einmal, stell dich doch unserer Podcast- und Vodcast-Community mal ganz kurz selber vor.
Du hast ja eigentlich schon viel gesagt. Wie gesagt, ich bin Medien- und Zeithistorikerin. Das heißt, ich habe zu dem Bereich Rundfunk, Medien, politische Geschichte sehr viel publiziert, Bücher herausgegeben, Ausstellungen kuratiert.
Ein aktuelles haben wir da.
Ein aktuelles
ist gleich
da.
In die Kamera.
70 Jahre Fernsehen, genau. Bin sehr auch immer daran interessiert, in die Öffentlichkeit zu gehen, also Public History zu machen, um ein bisschen auch zu erklären, wie Kontexte entstehen, wie Geschichte entsteht, welche Verbindungen es doch gibt. Und da bilden sich die Medien, also die Medien sind da ganz, ganz wichtig, weil sie eben auch die Gesellschaft reflektieren und sagen, wie sich eine Gesellschaft eigentlich auch zu einer gewissen Zeit selbst darstellen
möchte. Aber wer lügt denn auch wie? Weil wir wissen doch, Geschichte wird gemacht, aber natürlich auch erzählt. Und sehr oft von Männern erzählt, sehr oft von den Gewinnern erzählt. Wer erzählt uns denn eigentlich die Welt, in der wir glauben, dass wir leben, oder bilden wir uns das alles ein? Wie ist denn das?
Naja, es war natürlich über lange Zeit so, dass Geschichte von denjenigen geprägt worden ist, die die Herrschaft hatten, die Allmacht hatten, also die absoluten Herrscher, die vorgegeben haben, wie ihre Geschichte erzählt wird. Immer geschönt natürlich, und mitunter hat man dann auch Stammbäume erfunden, die besonders glorreich sind. Das ändert sich dann vor allem natürlich in der liberalen Demokratie, wo es dann eine andere Art von Geschichte gibt. Und ich glaube, wichtig ist auch immer, dass die Frage ist, wer gibt denn vor, was von Relevanz ist? Und wichtig ist auch immer, wer eine Stimme hat, wer die Stimme erheben kann.
Wer bleibt ungehört?
So ist es. Also das heißt, in einer Zeit, wo sehr viele Menschen keinen Zugang zu offener Bildung hatten, waren sie auch nicht gehört. Das heißt vor allem die sozial unteren Schichten. Und erst als die Bildung hier auch ansetzt und sie auch die Möglichkeit haben und Vertreter haben, werden sie auch gehört, werden sichtbarer, auch in den Quellen. Das ist ja auch ein Problem. Was wird aufbewahrt? Also es gibt Kollegen, die sich mit der Neuzeit beschäftigen. Und die sagen, ärmere Schichten kommen da eigentlich nur vor, wenn es um Kriminaldelikte geht, wenn sie was gestohlen haben, was ja auch ein Bild wiederum gibt und das so natürlich auch nicht wirklich stimmt. Ja. Also da ist auch die Frage, ab wann kann man selbst auch etwas verschriftlichen und hat etwas da und kann etwas weitergeben oder eben auch eigene Zeugnisse, Tagebucheintragungen, die auch ganz interessant sind.
Ja, Briefe natürlich auch.
Briefe, so, genau.
Ja. In deinem Sessel ist Martin Heidinger schon gesessen. Ja. Mit dem habe ich zuletzt auch, er hat auch ein Buch rausgebracht, und wie war das? So wurden sie Nazis, glaube ich, heißt es. Ich weiß nicht, ob es der Martin war oder ein anderer Historiker, der mir mal gesagt hat, es gibt irgendwo da in eurem riesen Geschichtskonvolut 300 Jahre Loch in der Geschichte, das irgendwie gefüllt wurde. Kennst du das Loch der Geschichte?
Es gibt sicher viele Löcher der Geschichte, weil einfach durch dieses sich ständig irgendwie etwas herschreiben, man sich die Frage stellt, was ist jetzt wahr und was ist nicht wahr, was wird erfunden. Ja, es sind ja sogar Dokumente erfunden worden, um irgendwelche Rechtsansprüche, Erbansprüche geltend zu machen, auch in der österreichischen Geschichte. Aber es gibt auch die Gegengeschichten. Also die Gegner schreiben dann eine andere Geschichte und dann gibt es dann vielleicht Einträge, die sich dann in irgendwelchen Kirchenbüchern finden, die wiederum eine andere Perspektive geben. Das heißt, ich sage immer, Historiker sind eigentlich ein bisschen sowas wie Kriminalistinnen.
Ja, Journalisten,
weil sie suchen nach Indizien und versuchen sich anzunähern einer möglichen Wahrheit. Ganz wird es vielleicht nie ganz genau auch feststehen, weil man nicht alle Blickpunkte hat, weil man nicht weiß, wie jemand das zu einer gewissen Zeit gefühlt hat, die unterschiedlichen Gruppen, aber man kann sich annähern.
In einem sehr coolen Ö1-Beitrag habe ich dich gehört zum Thema Nation Building. Jetzt nehmen wir das mal. Klingt ja irgendwie wie so ein UNO-Workshop oder so eine Friedensmission. Aber was steckt historisch wirklich dahinter und wann kippt der Aufbau in Richtung Umerziehung? Nation Building. Kannst du uns das mal definieren?
Also die Nationenbildung ist etwas, wo man sagt, das ist konstruiert. Das heißt, das ist immer etwas, wo man aus unterschiedlichen Mythen sich zusammenbaut. Oft sind es Revolutionen, die man heranzieht, um zu sagen, sozusagen, wir sind eine Nation. Es geht auch darum, dass man eine Einheit bildet und sich gegenüber anderen noch abgrenzt.
Eine Identität.
Das ist auch ganz wichtig. Genau, nicht jeder gehört dazu, sondern es ist schon ganz klar, es geht oft über Sprache, über Kultur, über gemeinsame Erinnerungen, die natürlich auch oft gebaut sind und konstruiert sind. Wenn man jetzt Österreich als Beispiel nimmt, ist es natürlich sehr eigen, weil wir haben schon eine Revolution gehabt, 1848, aber die hat man dann schnell einmal vergessen. Mhm. Im Gegenteil, wir feiern dann immer mit dem Radetzky-Marsch den Zusammenbruch der Revolution, weil das eigentlich sozusagen ein Lied ist, das komponiert worden ist für den Radetzky, der daran beteiligt war. Das ist eigentlich absurd. Und für Österreich ist es dann der Staatsvertrag. Also das ist so dieser Moment, wo man dann die Geschichte aufbaut und sagt, da sind wir befreit. Ich finde immer spannend, dass man befreit wird von den Kontrollmächten und nie darüber nachgedacht wird, warum waren wir überhaupt besetzt, nämlich aufgrund des Nationalsozialismus. Das ist ja lange Zeit auch verschüttet worden. Mhm. Und wenn man das österreichische Beispiel nimmt, dann ist es so, dass nach 1945 Österreich eigentlich gefordert war, eine eigene Identität aufzubauen.
Auch eine österreichische Sprache.
Auch das, ja, auch das. Aber es war so etwas, das wollten sowohl die vier Alliierten als auch die österreichische Regierung. Also beginnt man so eine Art, man könnte sagen, Österreich-Propaganda auf allen Ebenen. Das heißt, es geht darum, dass man ein österreichisches Wörterbuch erstmals herausgibt, das heute alle Kinder bekommen, die in die Volksschule gehen, um zu sagen, es gibt ein eigenes österreichisches Standarddeutsch, das ganz wichtig ist. Es gibt ein Österreich-Buch, das uns erklärt, wie wir uns zu verstehen haben. Man stellt sich da als die Kulturnation. Der typische Österreicher, die typische Österreicherin wird festgelegt als tolerant. Könnte man heute vielleicht auch darüber reden, ob alle Österreicherinnen und Österreicher so tolerant sind, friedfertig, kulturbeflissen, genusssüchtig auch ein Stück. Ja, und das passt natürlich auch sehr gut in den Tourismus hinein. Das heißt, das geht miteinander einher. Dann gibt es noch so andere Themen, die kommen, wie zum Beispiel gerade im Kalten Krieg, Österreich als Brücke zwischen Ost und West. Ist auch eine zentrale Spionagestadt immer schon gewesen.
Warum denn? Weil wir da so ein Melting Pot sind und weil so viele noch da waren.
Weil wir ein Melting Pot sind und weil wir ein neutraler Staat sind und da manche Dinge gehen, die in nicht neutralen Staaten nicht gehen.
Aber also stimmt es, dass auch jetzt noch so viele russische Spione in Wien sind?
Es ist noch immer eine Spionagestadt bis heute. Es ist noch immer ein Zentrum, es ist noch immer so gegeben. Und als dann der EU-Beitritt kommt, wir haben ja einige Jubiläen heuer, also 30 Jahre EU-Beitritt, 80 Jahre Zweite Republik, ganz, ganz viel. Als der EU-Beitritt kommt, sagt man wiederum, ja, wir sind ja die Brücke in den Osten, der ja jetzt auch offen ist. Wir kennen ja die Mentalität, wir haben eine gemeinsame Geschichte. Das heißt, man baut hier auf ein österreichisches Bewusstsein, das ist ganz wichtig, auch um sich von den Deutschen abzugrenzen. Mhm. Und das geht auch dann auf. Also 1956 ist es so, dass 49% der Österreicherinnen und Österreicher sich als Österreicher überhaupt verstehen. Und Ende der 70er...
Da hat der Heimatfilm wahrscheinlich auch geholfen,
hat
oder?
Hat auch geholfen. Und Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre sind es dann schon 80%. Und da steigert sich dann. Das heißt, diese Nationsfindung findet statt. Der Sport ist wichtig, auch dieses Gemeinschaftsgefühl. Der Rundfunk ist wahnsinnig wichtig, also gerade auch die Medien. Man ist auch sehr bestrebt, dass das Radio wieder einheitlich wird. Also die Alliierten geben dann die Sender, die jeweiligen, zurück. Und es ist wichtig, dass man die Leute teilhaben lässt. Das heißt, wenn immer irgendein Kulturdenkmal wieder steht, also der Stephansdom, der wieder aufgebaut wird, die Bummering kommt zurück, das Burgtheater, dann sollen die Leute alle mit dabei sein. Sie sollen am Radio mithören können, sie sollen Fernsehen 55, das wird dann ins Kino übertragen, weil noch kaum werden Fernsehapparat hat, dass sie teilhaben können, dass sie sich als Teil der Gemeinschaft auch fühlen. Und so ist dieses Nation Building damals sehr, sehr wichtig.
Was geht dir auf die Nerven? Welche Zuschreibungen sagst du? Also ich weiß nicht, das ist halt schon sehr erfunden und hat gar nichts mit uns zu tun. Also gibt es da auch so Dinge, wo du das Gefühl hast, ja, das gehört zur Markenbildung, zum Branding dazu, aber ist jetzt vielleicht gar nicht so der Punkt.
Naja, ich glaube, es ist natürlich immer schwierig, über alle Menschen in einem Land irgendwie alles eins drüber zu streuen. Das geht halt einfach nicht. Ja, man muss sich nur anschauen, schauen wir sich Salzburger an, Tiroler, Wiener, Steirer, die sind sehr unterschiedlich, auch in der Mentalität und auch wiederum in den eigenen Bundesländern. Also es gibt nicht so eine Geschichte, die drüber
geht. Und das,
was
draußen war, also ich denke jetzt an Sound of Music, wo die Amis völlig abheben, ist gar nicht sowas, wo wir das Gefühl haben, Sound of Music ist so nur unsere Identität gewesen. Das war im Außen fast größer als im Innen.
Sound of Music ist natürlich eine spannende Geschichte, weil die Österreicher diesen Film gar nicht gekannt haben. Sie haben sich nur gewundert, dass auf einmal so viele Leute nach Salzburg kommen und von diesem Film reden. Und dann haben sie entdeckt, da könnte man Industrie draus machen und bringen das alles mit hinein. Ja. Und es ist natürlich auch eine Märchengeschichte, die in Sound of Music erzählt wird. Ja, es gab die Familie Trapp, ja, aber der Film beginnt damit, dass man praktisch in einem Märchenland ist. Also man glaubt, man ist noch in der Monarchie, man ist aber nicht in der Monarchie, sondern das Ganze spielt sich bereits in der Diktatur ab, die es schon vor dem Nationalsozialismus gibt. Aber es wird halt alles irgendwie schön geframed und es passt halt ganz gut auch in ein Bild der Amerikaner von Heimat, von auch konservativen Zugang natürlich, wie man sich auch sehen will. Ich glaube, etwas, was man lange Zeit vergessen hat, sind so die Sprachgruppen. Also es gab auch immer schon Burgenland-Kroaten oder Kärntner Sloweninnen und Slowenen oder auch ungarische Minderheiten und so weiter. Die hat man dann oft außen vor gelassen. Aber die sind natürlich auch Teil dieser Gesellschaft. Und das passiert dann erst mit der Zeit, dass man sagt, das ist auch eine Gruppe, die ganz wichtig ist und die wollen wir natürlich auch einbinden.
Wäre für die Gesellschaft, also ich sag mal, für die Klatschpresse, wäre eine Monarchie im Sinne von vielleicht nicht gerade eine konstitutionelle Monarchie, wie sie in manchen Staaten ist, sondern eher eine parlamentarische, wäre das nicht leichter? Weil dann könnte man jedes Baby, jede Hochzeit irgendwie im Gala und der Bunte verkaufen und würden diesen Schmelz noch ein bisschen tragen können.
Ach, wir haben eh genug Schmelz davon. Also, das soll, vom Tourismus her passt eh, es ist eh okay. Ja, also das, aber mir geht das schon sehr auf die Nerven. Okay. Wenn ich mir dann anschaue, ich meine, wir kennen alle die Spielfilme aus den 50er und 60er Jahren, Sissi und so weiter. Das sind alles natürlich geschönte Bilder der Monarchie. Mhm. Das ist auch etwas, was übrigens bei der Identitätsbildung damals 45 wichtig ist. Wir greifen zurück auf eine Vergangenheit vor dem Ersten Weltkrieg. Alles dazwischen fällt einmal weg. Ja? Kein Erster Weltkrieg, keine Zwischenkriegszeit.
Da haben wir schon ein Loch in der Geschichte.
Genau, wo es Konflikte gegeben hat. Nicht den Nationalsozialismus, sondern irgendwo zurück. Und da stellen wir so dar, wie es nie war. Mhm. Weil den meisten Menschen ist es in dieser Zeit in der Monarchie nicht gut gegangen. Mhm. Und alle sozialen Errungen kommen mit der Demokratie. Und wenn dann irgendwelche Dokus laufen, wo es dann nur geht um den Spleens irgendwelcher Adeligen, sage ich, ja, alles gut und schön, aber wie geht es in der Mehrheit der Menschen? Und ich sage immer, ich glaube schon, dass das die Leute interessiert. Denn die Mehrheit der Leute, wenn man zurückschaut, kommen aus einfachen Verhältnissen. Ja? Und die
aber es gekämpft. Gab doch auch, ich überlege gerade, Josef II. War es doch, der dem Volk den Prater geschenkt hat. Also es gab doch auch durchaus Zugeständnisse.
Ja, aber was sind denn Zugeständnisse, wenn ich nicht mitbestimmen kann? Ja. Ja, also stimmt. Das ist natürlich in der damaligen Zeit, war ein Aufklärer, hat gesagt, auch die Kirche soll einen Beitrag leisten und so weiter. Alles gut und schön, keine Frage. Ist auch auf viel Widerstand gestoßen. Mhm. Aber die große Errungenschaft ist, dass man selbst mitreden kann, dass jeder eine Stimme hat. Dass ganz egal, wo man herkommt, welche soziale Herkunft man hat, ethnisch, wenn man Bürgerin dieses Landes ist, darf man mitbestimmen. Und auch Frauen, auch ganz wichtig. Mhm. Also gerade auch die Frauenrechte, die kommen dann auch erst wirklich sozusagen mit der Demokratie.
Und
also
in Österreich überhaupt erst sehr spät.
Also ja, in der also genau, die ganze rechtliche Gleichstellung ist jetzt so 50 Jahre ungefähr her. Das wird oft vergessen. Ja, man glaubt immer, das ist nicht so lange her. Und das Wahlrecht kommt natürlich dann mit der Demokratie.
Und als Todesstrafe-Land waren wir auch eines der letzten in Europa, die das zwar nicht mehr, es war noch immer im Gesetz, nicht mehr angewandt, aber zumindest ausgeführt wurde es erst relativ spät.
Das stimmt, aber ich glaube, die letzten Todesurteile sind dann noch während der Kontrollzeit. Mhm. Also das sind dann auch Kriegsverbrecher. Hat eh wenige getroffen, weil es sehr, sehr kurz ist, diese Zeit, wo man wirklich auch verfolgt, die Verbrechen des Nationalsozialismus. Da wird das dann vollzogen. Es gibt dann schon Länder, wo das später ist, Großbritannien, 60er Jahre, wo da noch immer Hinrichtungen stattfinden.
Wow,
dann. Also
okay.
Das ist dann, da ist Österreich doch relativ früher damit.
Du, wie geht's dir denn mit diesen ganzen, naja, geschichtlichen Umtaufen, also wenn so Kulturdenkmäler, also Lueger war natürlich eins, das immer diskutiert wurde, oder auch viele Straßennamen, die jetzt umgetauft werden, wie sehen wir denn das? Da sagen die einen Geschichtsschwindel, wir sollten zu unserer Vergangenheit stehen, die anderen sagen, ihr könnt ja nicht jemanden als Denkmal glorifizieren. Wo stehst denn du da?
Ist eine schwierige Sache, ja, weil ich immer dafür bin, dass man Dinge anspricht und diskutiert. Mhm. Und die Diskussion würde uns überhaupt gut tun, auch politisch sozusagen eine ordentliche Debattenkultur wiederum zu entwickeln, wo man sagt, es gibt unterschiedliche Standpunkte, diskutieren wir darüber. Mir ist immer wichtig, dass man lernt, dass man versteht, was ist damals passiert und dass man es bewertet. Wenn man jetzt anfängt, ich bin auch dem Lueger sehr kritisch gegenüber, weil er natürlich eine gewisse Art von Antisemitismus mitgeprägt hat, das ist überhaupt keine Frage, und das betrieben hat. Aber ich glaube, es ist wichtig, es immer zu kontextualisieren. Was hat dieser Mensch gemacht? Setzen wir uns damit auseinander, sehen wir es auch kritisch, machen wir von mir auch künstlerische Aktionen, finde ich ganz wichtig und auch gut. Mhm. Aber wir müssten sonst, glaube ich, alle möglichen Denkmäler sofort wegreißen, auch von Kriegshelden. Ja? Ja. Man kann all das diskutieren und es ist auch gut, dass es diskutiert wird, weil ja sehr viel sozusagen von dieser Gedenkkultur ja sehr staatsmännisch getragen worden ist. Und heute sagt man ja, aber was haben wir eigentlich weggelassen? Worüber haben wir nicht geredet? Reden wir auch einmal darüber. Und das ist eigentlich gut, weil es eine Diskussion vorantreibt, wo man sagt, wir verstehen es aus der damaligen Zeit ein Stück vielleicht heraus, aber wir sind jetzt weitergekommen. Ja. Eine Gesellschaft verändert sich.
Wir haben uns verändert.
Genau. Und insofern ändert sich dann auch dieser Zugang.
Was gibt's denn deiner Ansicht nach sowas wie einen nationalen Charakter für uns oder irgendwie so ein nostalgisches Konstrukt, das auch in Schulbüchern oder Sonntagsreden noch immer da ist? Du hast jetzt schön aufgefächert, wie das nach dem Krieg war und wo es hinging. Haben wir da heute noch so Relikte, wo du sagst, brauchen wir vielleicht gar nicht mehr?
Also es hält sich natürlich sehr wohl dieses Bild, dieses Kulturbeflissen, tolerant, mit dem Osten sozusagen, diese Brücke, das ist sehr, sehr stark noch immer da.
Wir waren ja auch Profiteur in der Ostöffnung.
Absolut, ja. Waren wir absolut, das wird oft vergessen. Ja. Also wir haben das sehr davon profitiert, das ist keine Frage. Und wir hatten auch das Glück, dass wir nicht in die Ostzone gefahren sind. Ja. Also wir waren natürlich an der Grenze, es gab Ungarn 56, da haben wir sehr viele Menschen noch aufgenommen damals, die geflüchtet sind. Das darf man nicht vergessen. Es gibt natürlich noch immer sehr viel, was mit dieser Identität, auch mit den Landschaften in Verbindung steht. Wenn man die Österreicherinnen und Österreicher fragt, worauf sie stolz sind, kommen immer die Landschaften. Für die man jetzt ursprünglich nichts kann, außer für die Erhaltung, die ist auch ganz wichtig. Aber auch die Kulturdenkmäler, die man irgendwie gerne herzeigt, was auch wichtig ist. Man kommt oft einmal aufs Essen, auf Schnitzel, auf was auch immer. Ich würde mir halt wünschen, dass vielleicht als ein österreichischer Wert kommt, das Bekenntnis zu einer liberalen Demokratie. Oh. Dass man sagt, eigentlich ist das eine Erfolgsgeschichte seit 1945. Eine friedfertige Geschichte, wo wir uns positiv weiterentwickelt haben. Und eigentlich sollte jedes Kind in der Schule mitbekommen, ich bin stolz, Demokratin und Demokrat zu sein. Und das wäre für mich so ein Ansatz, wo wir uns alle darauf einigen sollten.
Ja, okay, coole Idee. Jetzt gibt es ja die anderen, die sagen, jetzt haben wir ein Riesenbudgetloch. Also irgendwie, und es wird irgendwie täglich größer. Wäre es dann sinnvoll aus deiner Sicht, die Deutschen hatten das mit dem Buß- und Bettag schon mal, irgendwie einen dieser unendlich vielen Feiertage auszuführen? Also was haben wir? Maria Himmelfahrt, wir haben Christi Himmelfahrt, wir haben den Nationalfeiertag. Also der ganze Mai ist gepflastert und so weiter. Würde uns das helfen? Ist das was, wo du sagst, das ist eine Gefahr? Oder wird das was sein, wo man sagt, na wirtschaftlich, wenn wir jetzt mal 5 Jahre drauf verzichten? Bei den Deutschen, die haben es ausgerechnet, ein Wegfall von so einem Tag waren, glaube ich, 8 Milliarden, die es ins Budget reingeschwemmt hätte. Also ist das was, wo du sagst, ist eine Herangehensweise oder gar nicht?
Bin ich schwer dagegen.
Sag mal,
also, ich glaube auch deswegen, es würde insgesamt zu einem großen Aufruhr führen. Mhm. Ich glaube, dass auch, dass das sehr verständlich ist. Ich frage mich immer, wer diese Zahlen herausbringt und mit welchem Hintergrund, weil wenn man sich das anschaut, ist es tatsächlich so, dass ja die Leute sehr viel an Überstunden leisten und sehr oft die Überstunden auch nicht abgegolten werden. Also man muss sich das alles ganz genau anschauen. Ich glaube, was schon wichtig ist, das ist eher der Ansatz, dass man wieder zu so etwas findet wie, wir sind eigentlich eine Gesellschaft, eine Solidargesellschaft, die heißt, es gibt, darauf haben wir uns geeinigt, es gibt Rechte und Pflichten. Mhm. Und Pflichten klingt vielleicht nicht sexy, aber das gehört auch dazu. Mhm. Ja? So ist unser Staat aufgebaut. Wir leisten alle unseren Beitrag. Und wenn jemand strauchelt, krank wird oder jemand alt ist, dann wird er auf. Genau. Ja. Das ist so die Grundsache und das ist auch erklärt wird, warum zahlen wir Steuern. Das ist früher zum Beispiel auch in vielen Beiträgen oft erklärt worden, warum wir Steuern zahlen. Weil die Leute sagen, es bringt mir nichts doch, du fährst auf einer Straße. Ja.
Du gehst ins Spital.
Und auch in den Bundesländern, warum zahle ich die U-Bahn? Ja, weil wir die Bahnstrecke dort auch zahlen. Ja. Und man denkt nicht drüber nach. Und auch Leute, die keine Kinder haben, zahlen für die Kindergärten. Das ist in Ordnung, das soll auch so sein. Mhm. Aber dieses Verständnis wiederherzustellen, wir sind eigentlich eine Gemeinschaft und nur wenn wir aufeinander schauen und jeder seinen Beitrag leistet, dann funktioniert das auch. Und ich glaube, das ist wichtig. Wir sind nicht nur alleingestellt und unser Leben findet nicht nur in der digitalen Welt statt, sondern hier. Und auch hier haben wir die Möglichkeit, wenn es um die digitale Welt zum Beispiel geht, dass ich die Möglichkeit habe, überhaupt das zu konsumieren. Ja, ja? Also all diese Dinge, das muss man, glaube ich, den Leuten
aber
wieder bewusster
machen.
Aber du
musst ja zugeben, es waren nicht immer gleich viele Feiertage. Es sind ja über die Jahre welche dazugekommen. Also wärst du wenigstens dafür zu haben, dass man nicht noch einen einführt?
Ich glaube, es kommt gar nicht noch einer. Das, glaube ich, wird nicht passieren. Also okay. diese Sorge würde ich mir jetzt gar nicht machen, dass ein neuer dazukommt. Das werden alle irgendwie zu verhindern wissen. Man kann sich hier überlegen, ob einzelne Feiertage auch anders noch zelebriert werden, also der Staatsfeiertag.
Ja, im Zuge der kulturellen Vielfalt kommen ja vielleicht für den einen, der da dann an seinem religiösen Feiertag, also das ist ja schon für einen Unternehmer durchaus, wenn du jetzt eine Multikulti-Gesellschaft hast, dann hast du viele Feiertage, die du handeln musst.
Das ist schon richtig, aber wenn das wirklich einmal zur Diskussion gestellt wird, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass man dann sagen wird, okay, gut, dann sollen halt die muslimischen Bürgerinnen und Bürger ihre Feiertage haben und dafür arbeiten die dann, wenn sozusagen es christliche Feiertage. Ich vermute, es wird irgend so etwas geben. Ja? Also ich glaube nicht, dass das dann noch dazukommt, sondern dass man versucht, eine Einigung zu finden, womit da dann alle auch zufrieden sind.
Welche Rolle spielt denn das kollektive Gedächtnis beim Entstehen von so einer Identität? Weil ich meine, da kann sich ja jeder offenbar an andere Dinge erinnern. Also wie wird dieses Gedächtnis auch politisch manipuliert. Das haben wir ja, nicht, da müssen wir nicht einmal Corona bemühen, aber das haben wir jetzt in der jüngsten Vergangenheit gesehen. Wie wir Dinge sehen sollen oder wie Dinge betrachtet werden sollen, ist ja auch zum Teil eine politische Geschichte.
Ich bin bei politischer Manipulation immer sehr vorsichtig, ja, weil in einer liberalen Demokratie gibt es sowas eigentlich nicht, weil man immer Zugang hat zu allen möglichen Medien, weil man seine Meinung äußern kann. Ja, so politische Manipulation ist wirklich etwas, was von autokratischen, von Diktaturen durchgeführt wird, wo man sagt, es gibt diese Sichtweise und wer davon abweicht, hat auch gleich einmal den Gang ins Gefängnis oder so. Also das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Ist bei dem kollektiven Gedächtnis, also wenn man wieder zurückgreift, ist es natürlich schon auch etwas, das getragen wird durch Feiern, durch Rituale, durch Erinnerungen, auf die man immer wieder zurückgreift. Staatsvertrag ist auch so etwas, also da gibt es auch ein schönes mediales Beispiel.
War das jetzt so ein Besäufnis der Männer oder nicht?
Nein, natürlich nicht. Also das ist natürlich absurd, dieses sozusagen, wir haben die unter den Tisch gesoffen, ist natürlich eine schöne Karikatur und eine schöne Geschichte, aber so stimmt das nicht. Aber dieser Moment am 15. Mai, diese Unterzeichnung im Belvedere, ist ja so, dass damals viel sozusagen diesen Satz Österreich ist frei im Saal gesprochen hat.
Ja, der ist ja so gar nicht.
So ist es. Und dann sozusagen sieht man, es war eine Wochenschauaufnahme. Die Wochenschau hat sehr viele, sozusagen mehrere Wochenschauen gedreht rund um dieses Ereignis, auch in Farbe erstmals, was ganz, ganz wichtig war. Und haben eben auch diesen Satz von Figl geschnitten in dem Moment, wo er am Balkon steht.
Aber und gesagt hat er es nie.
Er hat es nie am Balkon gesagt. Und das Interessante daran ist, selbst Leute, die damals unten gestanden sind,
haben ihn gehört.
Das heißt, man sieht, wie sehr irgendwie auch Medien oder auch Geschichten wiederum etwas in unserem Gedächtnis auslösen können. Und diese kollektive Erinnerung ist natürlich etwas, was mitgetragen wird, weil wir Dinge mitfeiern, mitbegehen, aber es ist auch immer individuell, weil man auch einen eigenen Lebensraum hat und einen Erfahrungsraum, wie man Dinge auch begangen hat.
Jetzt hast du gesagt, der Österreichische Rundfunk hat letztlich eine ganz klare, wichtige Rolle in diesem Nation Building gehabt. Also auch die einen sagen, langsam wird es in Richtung Umerziehungs-, Bildungsauftrag, Umerziehungsagentur. Die anderen sagen, nein, das ist schon auch wichtig. Wo ist denn da jetzt die Grenze zwischen Cancel Culture und wirklich, weil das ist ja auch ein Begriff, den wir heute tragen, wo man sagt, es wird jetzt niemand auf der Zeile ausgegrenzt, aber man lädt halt dann gewisse Menschen nicht ein. Und wenn du heute eine Talkrunde hast, dann hast du die so kuratiert, dass man sagt, naja, hat ja auch schon wieder eine gewisse, wie sagt man, einen Drall.
Ach, das ist schwierig, weil ich glaube, es kommt immer darauf an, wer das bewertet. Also solange alle Leute sich nicht wohlfühlen, ist vielleicht was richtig dran, weil alle sagen, aber warum ist die oder jene Person nicht eingeladen? Auch da, glaube ich, ist es schon so eine Schlagrichtung, die eingefahren wird. Ich glaube, dass man sich schon sehr bemüht, unterschiedliche Stimmen auch zu hören und zu Wort kommen zu lassen. Was mir bei all dem eher fehlt, ist, ich sage es noch einmal, eine Diskussionskultur. Es hilft nichts, wenn man ein Gegenüber hat, das alles niederschreit oder nicht bereit ist, auf Argumente einzugehen. Weil man kann ja unterschiedlicher Ansicht sein. Es werden nie alle Leute der gleichen Meinung sein, aber man kann ja diskutieren.
Eine semantische Wohlgeformtheit.
Genau. Und ich glaube, wenn man dann unterschiedliche Gruppen, das würde ich mir auch wünschen, dass man vielleicht das schaffen würde, unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zusammenzubringen, nämlich real und miteinander diskutieren zu lassen, dann sind die nicht so fremd. Und es ist anders als auf Social Media, wo man die Leute nicht kennt und wo man wirklich brutal ist und Leute wirklich auch angeht in einer Art und Weise, was man im Blickkontakt nicht machen würde. Und man kommt wahrscheinlich drauf, dass man viel mehr Gemeinsamkeiten hat als Unterschiede in Wahrheit. Weil ich glaube, es gibt so Dinge, auf die kann man sich einigen, wo man sagt, okay, wir wollen schon, dass alle Kinder eine möglichst gute Bildung haben. Wir wollen alle einen freien Zugang zum Wasser haben, Trinkwasser, aber auch jetzt, wir haben den Hochsommer, so freien Wasser, also wo ich mich erfrischen kann, in einen See zu gehen oder so. Also so Dinge,
die sollen sagt, bitte unser Wasser nicht verkaufen.
Genau,
irgendwohin.
Also das glaube ich, und da sieht man dann, da gibt es ja doch Gemeinsamkeiten und Überschneidungen. Mhm. Es wird nie auf allem sein und das ist ja auch Demokratie. Man sagt immer, oder es wird oft so gesagt, ja, da wird ja nur gestritten. Meine Lieben, das ist Demokratie, nämlich miteinander zu diskutieren und einen Kompromiss
Ambiguitätstoleranz
zu finden.
Ambiguitätstoleranz
genau so
zu trainieren.
Und das wär's.
Du, wenn Staaten wie Unternehmen geführt werden und Nationen wie Marken auftreten, ist dann der Historiker oder die Historikerin so ein bisschen die neue PR-Abteilung der Vergangenheit?
Nein. Also es fängt schon damit an, Staaten werden nicht wie Unternehmen geführt. Und das hat auch einen guten Grund, sage ich jetzt.
Aber Make America Great Again klingt ja fast...
Wir sehen ja, was rauskommt, oder? Also wenn dann die Tech-Milliardäre oder wie auch immer, das man kann ja nur benennen, was die alles an Geld haben, hier hineinstoßen und Strukturen kaputt machen auf lange Zeit und Beamte sind auch wichtig, damit ein Staat funktioniert, dann ist das schon eine ganz böse Strategie und wir wissen nicht, was herauskommt. Und man kann deswegen auch einen Staat nicht wie ein Unternehmen führen, weil ich kann ja nicht sagen, naja, Leute, die krank sind oder alt sind, die haue ich aus dem System raus. Ja? Also solche Dinge. Und wie ich gesagt habe, der Staat hat die Aufgabe, für Allgemeinwohl zu sorgen. Also darauf zu schauen, dass niemand aus dem Raster fällt, dass alle gemeinsam irgendwie agieren können, dass man gewisse, ich sage jetzt einmal Daseinsvorsorge, eben Zugang zu Wasser, öffentliche Verkehrsmittel, dass das gesichert ist. Ja. Also das sind schon Dinge, die man so nicht sehen kann. Und der Historiker hat, und die Historikerin hat die Aufgabe, sozusagen sich Quellen anzuschauen, zu verifizieren, was sieht man daraus. Man hat ja auch unterschiedliche Blickpunkte, also man kann ja unterschiedliche Themen in den Fokus nehmen und dann auch wirklich eine Essenz und das auch zu vermitteln. Also ich glaube nicht, dass es die Aufgabe ist, dann sind wir in einer Diktatur, wenn da jemand vorschreibt. Ich habe das in Tschechien, habe ich eine Gastprofessur gehabt mit ganz vielen internationalen Studierenden von Lateinamerika, Afrika und so weiter. Und auch einige, die da waren, ich kann mich erinnern an Studierende aus Kasachstan und ich habe gesagt, wenn euch jemand sagt, wie ihr Geschichte zu lesen habt zum Quellen, dann ist es keine Demokratie mehr. Und hat man wirklich gemerkt, wie es denen auch geht, ja? Also wie dieses Verständnis auch ist, sondern die Wissenschaft ist frei und die Wissenschaft forscht und findet Quellen und kann miteinander diskutieren, aber es wird ja nicht vorgeschrieben, wie sie was zu lesen hat, dann haben wir ein Problem.
Aber trotzdem gibt es ja hinter jeder Wissenschaft, hinter jeder Studie auch irgendwelche Initiatoren oder Geldgeber, die genau das jetzt subventionieren. Also dass genau das beforscht wird und das andere nicht. Dass genau das möglicherweise herauskommt und das andere nicht. Das gibt es ja auch in der freien Welt.
Ja, kommt halt drauf an. Ich glaube, bei den, wenn man jetzt von der Geschichte, von den Geisteswissenschaften, ist es tendenziell eher so, dass es wirklich ist, es gibt ja den Fonds, wo man einreicht Projekte und dann wird irgendwie geschaut, passt das nicht. Es gibt unabhängige Kuratorinnen und Kuratoren, die das anschauen. Es ist ein sehr umkämpftes Feld und beim ersten Mal einreichen kriegt praktisch niemand das Projekt. Man muss es dann öfters einreichen, adaptieren und so weiter. Wow. Also das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Ich glaube, wo das eher der Fall ist, ist vielleicht eher, wo es dann um medizinische Dinge geht, um Industrie, wo die Industrie auch mit hineinspielt. Da wird es wahrscheinlich eher so sein, Naturwissenschaften in manchen Bereichen. Da ist es, glaube ich, immer auch wichtig, dass es schon so einen Regulator gibt. Also, dass der Staat schon als Regulator sagt, es soll aber auch noch immer der Allgemeine dienen. Und es soll nicht nur sozusagen dem Profit dienen, sondern es sollen alle was davon haben.
Du, inwieweit sind Nationalfeiertage Inszenierung oder brauchen wir genau diese Rituale, um Zugehörigkeit zu spüren? Weil das ist ja interessant. Jetzt sagst du, wir haben in der Nation Building da unseren Nationalfeiertag und den und so weiter. Und trotzdem sind wir ein Land, also wenn du in Amerika schaust, da hängt die Fahne am 4. Juli draußen. Ich kam jetzt gerade aus Frankreich, die haben auch gerade irgendeinen Feiertag gehabt. Jösses, na, wenn man denkt, was ist los? Hat Macron Schnupfen? Das ist bei uns jetzt nicht unbedingt so. Vielleicht beim Fußballmatch, aber nicht wirklich in der Politik.
Ja, also wir haben ja den Nationalfeiertag seit 1965. Also auch noch, wo es noch ganz wichtig ist, dass man sich auch darstellt. Das hat sich wahrscheinlich ein Stück verschliffen, weil mit dem dass man das Ziel erreicht hat, dass sich die Mehrheit der Menschen einfach auch als Österreicherinnen und Österreicher fühlen, braucht man es jetzt nicht mehr so. Ich glaube, es ist auch sehr individuell. Ich könnte mir schon vorstellen, dass jetzt Menschen, die angelobt werden am 26. Oktober dort, dass das für die was Besonderes ist und vielleicht auch dann, wenn sie Migrationshintergrund haben und dann dort stehen und sagen, jetzt gehöre ich auch dazu. Also ich werde gleich wahrgenommen. Ich glaube, es ist immer so wirklich eine sehr persönliche Perspektive letztlich, wie es wahrgenommen wird. Ich weiß natürlich, in der Schule haben auch noch Fahnen gebastelt.
Wirklich?
Und natürlich. Und auch so rot-weiß-rot, dass man auch weiß. Das ist, und das war immer sozusagen Neutralität. Deswegen ist auch die Neutralität.
Ja, das haben wir auch.
Ja, eben, sage ich ja. Jetzt kommt die Erinnerung, schau.
Oh Gott. Kollektives aber vielleicht Gedächtnis. Ist das sowas, wo ich dann glaube, das hat er gesagt am Balkon. Wer weiß,
Nein. Also das ist schon, man hat das schon auch diese Neutralität ist deswegen so wichtig, weil sie rund um diesen Staat, es wurde am 26. Oktober dieses Neutralitätsgesetz, nachdem die Truppen abgezogen sind, nach dem Staatsvertrag beschlossen. Und das ist sehr in uns drinnen. Ja. Deswegen ist auch die Neutralität etwas, worauf die Menschen so achten in diesem Land.
Ja, aber es ist doch auch eine Mehr zu sagen, der letzte Soldat, der Österreich verlassen hat, da werden noch viele Züge gegangen sein.
Ja, das stimmt ja auch nicht. Eh nicht. Ja. Das ist auch ein Blödsinn. Also Das stimmt doch nicht. Ja. Das ist eine Mehr, das Ganze. Mhm. Ja.
Sondern das ist ein Symbolik für
so ist
da
es
war alles
genau,
aus.
Ja.
Es ist doch auch eine Frage, wie du gesagt hast, von welcher Perspektive, aber auch von welchem Alters- oder Lebensabschnitt man drauf schaut. Ich war jetzt irgendwann beim Kinderspielplatz mit meinen Enkelkindern und dann saßen da so ein paar 16-Jährige und dann hat eine ältere Dame gekeift: Wir haben das alles aufgebaut, geht's weg da? Und dann hat der irgendwie, fand ich ganz schlagfertig, gesagt: Ja, aber Knefrau, wer hat's denn zusammengehaut? Also, ja, wo ich mir gedacht habe, stimmt auch irgendwie. Also das ist ja auch dieser Generationenkonflikt, der momentan schon auch ganz schön hochkocht, auch in der unterschiedlichen Identität, wo ich den Eindruck habe, das ist manchen gar nicht so wichtig, anderen wieder sehr. Wie erlebst denn du das?
Ja, wie gesagt, sehr individuell, weil Identität ist ja auch etwas sehr Persönliches und zusammengesetzt. Ja. Ich sage immer, es gibt sowas, jeder von uns hat mehrfach Identitäten. Mhm. Also es ist ja nicht nur eine Sache, die er hat, sondern er ist, vielleicht versteht er sich als Österreicherin und Österreicher, aber auch als Salzburger und dann halt noch ortsmäßig verankert und zugleich ist er bei irgendeinem Verein oder so. Also das ist ja etwas, was...
Ein Clash von vielen
Dingen. Genau, von sehr, sehr vielen Dingen.
Weil was ist denn dann eine misslungene Integration? Also wenn wir uns dahingehend verständigen, wir haben momentan nicht die, also wenn wir in österreichische Schulen schauen, jetzt in öffentliche, nicht die total gelungene Integration. Was ist dann der Unterschied zwischen läuft nicht gut zu einer misslungenen?
Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich würde es vielleicht einmal anders aufziehen mit wiederum einem historischen Beispiel und einem aus der Gegenperspektive, weil es hilft immer ganz gut, Dinge zu sehen, wenn man es aus der anderen Perspektive sieht. Es ist ja nicht so, dass Menschen nur nach Österreich eingewandert sind, sondern es sind doch viele Menschen aus Österreich ausgewandert. Es gab große Auswanderungswellen, also schon in der Monarchie, aber dann noch bis 45, gerade die Burgenländer. Also die Burgenländer, weil dort immer, das war das ärmste Bundesland, große Arbeitslosigkeit, lange Zeit sehr landwirtschaftlich und nicht industriell. Das heißt, ab 1867 ungefähr beginnen ganz große Auswanderungswellen nach Amerika.
Von den Burgenländern?
Ja, von den Burgenländerinnen und Burgenländern.
Ach komm.
Ganz genau, ja.
Ganz weißt große, du der Doskozil?
Ach du, das weiß er wohl. Das okay. weiß er. Und er weiß es deswegen, weil die in Amerika, sie haben sich meist auch angesiedelt, so man nennt es den German Belt. Chicago. Chicago ist die größte burgenländische Stadt bis heute. Weil dort die meisten Burgenländerinnen und burgenländischen Nachfahren leben in Chicago.
Es
ist, weil, ja, das ist so. Und nicht nur das, sondern...
Ja, du tust mal so, als wäre das Burgenland voll gewesen. Du, da sind jetzt kaum mehr Leute. Sind die alle in Chicago?
Es ist tatsächlich so. Was? Es ist tatsächlich so. Und sie haben auch dort, bis heute pflegen die dort die Tradition. Also die haben dort ihre volkstümlichen Feste, die lernen die Sprache zum Teil noch, die haben Verbindung zu Österreich, haben die auch immer gehalten und sind immer so die Vorzeigegeschichte. Und das war immer ganz wichtig, da gibt es auch heute noch diesen Austausch, zu zeigen, also wir kommen aus Österreich, aus dem Burgenland und man ist immer ganz stolz, wenn man in Österreich zeigt, diese erfolgreichen Burgenländer, die in Amerika jetzt sind.
Sehr cool.
Natürlich sind die nachfolgenden Generationen schon die Kinder, die sprechen dann nur mal ein gebrochenes Deutsch, wie es bei allen anderen auch ist. Aber wenn man mal die Perspektive wechselt, ja, dann sagt man, naja, jetzt kommen Leute hier nach Österreich und haben auch mehrfach Identitäten. Das heißt, sie sind sozusagen, wo auch immer sie herkommen, und sind aber dann eine Zeit lang da. Und dann ist es oft so, dass sie natürlich auch hier ein Zuhause finden und Teile davon auch annehmen. Die Kinder noch mehr, weil hier aufgewachsen sind, weil die Sprache der Eltern noch mehr gesprochen auch sprechen. Ich glaube aber wichtig bei all dem ist immer natürlich der Spracherwerb. Ich glaube, das ist so der ganz wichtige Punkt, dass man wirklich die Sprache des Landes lernt, weil man sich dann austauschen kann mit allen anderen, weil man sich auch helfen kann, auch auf Ämtern und so weiter, weil man wiederum eine Stimme hat, die man erheben kann und die man einbringen kann. Also ich glaube, das ist der Moment und das ist, glaube ich, das, wo man momentan so Probleme hat, weil man so viele unterschiedliche Sprachen hat. Und die sozusagen.
Aber vielleicht auch die Generationen. Mir hat irgendwann mal jemand, ein Vertreter der Polizei, gesagt, es ist selten die erste Generation, die Probleme macht jetzt im kriminellen Sinn, weil die haben ihre Heimat verlassen, die sind mit ohne irgendwas hin in die neue Welt und haben. Es ist meistens so die zweite oder dritte Generation, die sich dann der Wurzeln wieder erinnert und wo eine Radikalisierungsgefahr größer ist. Ist das was du geschichtlich belegen kannst?
Also ich könnte das jetzt so historisch nicht wirklich belegen. Ich glaube, das sind halt immer die Umstände auch,
Die
gerade sind.
Auch der Attentäter von Wien war kein Erstgenerationenkind.
Das
sondern
ist klar. Aber wir haben ja auch eine ganz andere mediale Lage als damals. Also wir dürfen wirklich nicht ausschließen, was jetzt Social Media ist. Ja, es war natürlich auch, jetzt kann man sagen, früher gab es das Fernsehen und es war ein mehr oder weniger geschlossener medialer Raum in Österreich bis 2000, nicht in Österreich, in sämtlichen europäischen Staaten. Ja. Das heißt, man war auch eher sozusagen da gefordert, die Sprache zu lernen, sich auszutauschen, man hat das mehr wahrgenommen. Ja, jetzt kann ich irgendwie die ganze Zeit woanders verbringen und mich mit dem auseinandersetzen und bin hier gar nicht da. Das macht schon einen Unterschied. Mhm. Das heißt, diese Begegnung und dieses auch im Realen fordern, dass man miteinander Sprache übt, hier da ist, Dinge erlebt, das ist ganz wichtig. Darum ist ja auch Schule so wichtig, mhm. weil das so ein Moment ist, wo man hier ist, wo man sehr viel auch umsetzen kann. Braucht es wahrscheinlich mehr unterschiedliche Strategien auch von außen, weil die Lehrerinnen und Lehrer können nicht alles sozusagen aufgreifen.
Die sind ja, vor allem dürfen sie oft auch gar nicht. Wenn dann irgendwie natürlich. Ein Vater sagt, mit dir als Lehrerin rede ich nicht, dann wird es schwierig. Also dann wird es hart. Was sagt denn der Begriff Heimat? Ist das jetzt ein Rettungsanker oder ist das so eine romantische Nebelgranate?
Also ich würde nicht Heimat sagen, ich würde persönlich Zuhause sagen, aber das ist meine persönliche Geschichte.
Ja gut, dann ich sage daheim, aber ich meine grundsätzlich ist nur eine Vokabelfrage.
Es ist nur eine Vokabelfrage. Natürlich ist, ich sage deswegen ist es vielleicht im deutschsprachigen Raum manchmal problematisch, weil man halt weiß, Heimat, Nationalsozialismus und so weiter. Deswegen.
Ah ja, okay.
Ich glaube, das ist vielleicht der Hintergrund. Aber ich glaube auch, es ist wichtig, dass man es auch aufgreift, weil dieses Gefühl von Zuhause oder Daheimsein, das hat jeder Mensch, glaube ich. Ja. Und das ist sehr individuell. Das ist sozusagen verbunden oft auch mit so Dingen wie einfach Emotionen, wie Gerüche, Musik, Feste, Essen. Mhm. Also so ganz, ganz grundlegende Dinge, die man erlebt hat und die man dann wieder aufgreift. Es ist auch da wiederum so, dass man unterschiedliche, auch wenn man wo eingewandert ist, unterschiedliche Heimatbegriffe dann noch hat. Viele sagen, ich bin hier zu Hause, ich habe dort auch noch ein Zuhause, aber ich fühle mich hier eigentlich wohl. Für manche Menschen ist es nicht ein Ort, sondern die Menschen, die einen umgeben. Mhm. Also es ist was sehr Individuelles, aber es ist etwas unglaublich grundsätzlich Menschliches, dass man auch niemanden absprechen darf. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sagt, jeder hat dieses Gefühl in irgendeiner Variation. Und es ist auch, sage ich jetzt, nichts Verwerfliches, wenn man für die eigene Nationalmannschaft irgendwie sich ereifert und sich freut, wenn die gewinnen. Das Problem taucht immer dann auf, wenn einer sich über den anderen stellt und dann ist wurscht, wer damit anfängt und dann Konflikte auftreten.
Ja. Ja, also aber der Sport an sich ist schon für die Identitätsbildung, hast du gesagt, wichtig und natürlich auch ein Aggressionskatalysator.
Ja, absolut.
Warum ist dieser Gegenpol von Sportveranstaltungen und Gelder und Sponsoring im Vergleich zu Kulturveranstaltungen und estimierten Dingen, warum ist das von jeher so ein Reibebaum?
Du meinst, warum es da mehr, also du meinst, beides ist sozusagen
ich erlebe das in Österreich schon stärker als eine Milieufrage, als das möglicherweise in Frankreich oder in Amerika oder in Australien der Fall ist, wo man durchaus am Nachmittag bei irgendeinem Spiel gewesen sein kann und am Abend dann irgendwie in die Oper geht. Seltener wirst du jetzt klischeekorrekt wahrscheinlich jemanden aus dem Ernst-Happel-Stadion haben, der am Abend dann im Burgtheater ist.
Wirst du auch haben.
Aber es gibt eben ja, nicht in der
es
Norm.
Es gibt ja viele Leute, die genauso national, also die zum Fußball gehen und so. Ja, aber die gehen dann vielleicht in andere Art von Theaterveranstaltungen. Mhm. Ich meine, Kultur ist ja vielfältig, soll es auch sein. Ja. Das sind unterschiedliche Formen des Zugangs und Kultur ist immer dann sozusagen gut, egal ob das jetzt sozusagen auf der unter Anführungszeichen Hochkultur ist. Ja. Es wird ja Film in Österreich auch nicht als Hochkultur verstanden, obwohl es auch Hochkultur sein kann. True. Also das ist irgendwie, sondern Kultur ist ja sich beteiligen, sich austauschen auf unterschiedlichen Ebenen, das ist auch in Ordnung so. Mhm. Und diese Vielfalt ist auch in Ordnung so, sage ich jetzt einmal. Und es gibt, natürlich gibt es dann so Punkte, wo das zusammentrifft. In Großbritannien ist es auch ganz schlimm, was da an Szenen zusammenkommt. Aber, und das ist schon der große Unterschied, der Fußball tut etwas dagegen und sagt, wir wollen das nicht. Wir sind gegen Rassismus, wir sind gegen Ausgrenzung. Ja? Wir wollen das alles nicht haben. Wir sind eigentlich auch eine große Gemeinschaft. Und das ist schon etwas, was auch sehr hilft. Also es gibt ja dann auch wiederum sehr viele von diesen Fußballern, die dann auf einmal die großen Helden sind. Helden ist immer ganz, ganz wichtig. Und dann werden sie auch irgendwie mit integriert und mit hineingenommen und dann funktioniert das ganz gut. Also ich glaube, man muss das anders sehen, weil
aber
es ist
muss doch auch
Ebene.
Was mit Milieus zu tun haben, weil das hast jetzt das Rauditum im Eiskunstlauf oder im Synchronschwimmen nicht unbedingt. Im Fußball oder im Rugby, überall dort, wo es männlich und zur Sache geht, hast du stärker. Das erzählen die Mädels von den Frauenfußballmannschaften also durchaus nicht so, dass es so ein Raudi, das ist schon eine testosterongesteuerte Geschichte, oder?
Das mag durchaus sein, aber da muss man auch die jeweiligen sozusagen Forscher dazu nehmen. Das mag schon sein, dass es auch damit etwas zu tun hat. Es gibt auch viele, die jetzt mittlerweile sagen, sie schauen lieber Frauenfußball als Männerfußball, weil die Männer so wehleidig sind und die Frauen sozusagen
wie Schwäne fallen.
Ihren Sport machen und sagen, das ist uns wurscht und wir wollen einfach unseres machen. Genau.
Du, wenn du zurückblickst, welcher historische Moment wäre für dich persönlich der spannendste gewesen, den live mitzuerleben und warum?
Schwierig. Also ich sage mal, natürlich wäre es spannend, als sozusagen unsichtbarer Gast irgendwo dabei gewesen zu sein, wie sich Dinge entwickeln, ob das jetzt die Französische Revolution ist. Ich hätte auch gerne einmal erlebt in der Frühzeit des Kinos, wenn eine Kinovorstellung war, wie Leute das wahrgenommen haben, weil das war sehr laut und die Leute haben mitgemacht und geschrien und es gab Vortragende, die erzählt haben, was da los ist. Also das muss eine ganz eigene Geschichte gewesen sein, also anders als heute, wo es schon ruhig sein soll oder Beginn des Radios oder Fernsehens. Mir ist er halt auch sehr bewusst, wie es damals auch war, also Krankheiten, Ausgrenzung, für Frauen sehr problematisch, also wenn man das alles weiß, ist es irgendwie schwierig. Also wenn es eine Zeit gibt, die ich gerne bewusst erlebt hätte, dann sind es wahrscheinlich die 70er Jahre. Ich bin in die 70er Jahre hineingeboren worden, aber so wie ich das auch höre von Leuten, die das erlebt haben, das war eine Zeit in Österreich, wo man das Gefühl hatte, es tut sich jetzt etwas im Positiven. Die Gesellschaft bricht auf.
So eine Aufbruchstimmung.
Und es geht weiter und wir sozusagen Frauenrechte, die jetzt aufgemacht worden sind, es gibt mehr Möglichkeiten, das hat was mit den Leuten gemacht. Also dieses Positive, ich möchte jetzt nicht nur glorifizieren, wir wissen schon, es gab auch die Ölkrise in den 70er Jahren und den Beginn der Umweltbewegung und so weiter, diese Dinge.
Und diese Geschichte mit der Sonne und Winterzeit, oh Gott, diese Sommer- und Winterzeit.
Ja, aber es gibt, also dieses Grundgefühl, glaube ich, ist schon etwas, was, wo man das war schon etwas, was ganz positiv war.
Aber da wärt ihr Historiker doch dann gefragt, wenn du sagst, man kann so Aufbruchsstimmungen und Identitäten auch formen, dann kann man das ja auch inszenieren.
Inszenieren ist immer schwierig. Ich glaube, man muss erstens einmal auf unterschiedlichen Ebenen daran arbeiten. Mhm. Man kann vielleicht Positives daraus ziehen, dass man sagt, naja, gehen wir es halt an. Also nur die Trübsinnigkeit hilft uns jetzt auch nicht weiter, sondern was steht an, welche Punkte können wir angehen? Das schon und auch das Bewusstsein schaffen ist, glaube ich, ganz wichtig.
Wenn du als Historikerin in die Zukunft schaust, also reine Glaskugelfrage, und es gibt ja viele, die sagen, also das mit der EU geht nimmer lang gut. Andere, die sagen, naja, aber es war so ein Friedensprojekt, also warum nicht? Was glaubst du? Zerschellt die Partie oder nicht?
Glaskugel ist bei Historikern ganz schlecht.
Weil wir haben doch sehr viele nationalistische Tendenzen in ganz Europa, die jetzt nicht unbedingt ein sicherer Boden und ein doppeltes Netz für das Friedensprojekt sehen. Also ist das was, wo du schon sagst, die ist dir gefährdet?
Ich glaube, dass sehr viel gerade gefährdet ist. Das ist das, wo wir momentan gar nicht wissen, wo es wirklich hingeht. Das macht uns ja auch so unsicher. Ja? Mhm. Wir haben ja auch einige Player, die wirklich problematisch sind. Also wenn wir jetzt von testosterongesteuerten Männern reden, haben wir da ja einige an wichtigen Positionen, die nicht greifbar sind, weil sie sich auch nicht so an dieses Wertesystem halten, auf das wir uns eigentlich nach 45 geeinigt haben. Ja, nach all dem, was da passiert ist.
Ja, vielleicht war es ja einfach immer zu schlau, ihr Historiker. Vielleicht hätte man es daran festmachen müssen, dass man sagt, man fragt die Friseure. Jeder Staatsoberhaupt mit einer verhaltensauffälligen Frisur. Ich denke jetzt an Boris Johnson. Ich denke natürlich auch an unsere Grapefruit, an Donald Trump. Ich denke an, also hier die Korea-Partie. Mhm. Also vielleicht hätte man den Friseuren zuhören sollen. Du.
Ich weiß nicht, ob nicht auch Friseure meinen, das ist eh schick oder so. Also ich glaube, das ist kein Richtwert. Ich finde es eher erstaunlich, dass solche Persönlichkeiten, die für mich auch anschaulich problematisch sind, also ich meine, mir ist es auch so gegangen, wenn man sich Hitler-Reden anschaut, denkt man sich auch, das sieht man doch, was mit dem los ist. Ja? Mhm. Deswegen war es für mich so erstaunlich, dass ich mir dachte, wie kann dieser Mensch gewinnen? Mhm. Wie kann es sein, dass der auf unterschiedlichen Ebenen punktet, dass jemand, der eigentlich überhaupt nicht für die sozusagen kleinen, unter Anführungszeichen, Leute sich einsetzt, sondern die eigentlich über den Tisch zieht, dass man den wählt. Was wiederum zu tun hat, auch mit den Medien und mit Algorithmen. Das muss man schon noch mitbedenken. Da passiert schon gerade etwas, was wirklich problematisch ist.
Ja, und auch mit dem Heimatgefühl, oder? Also wenn Trump auf irgendwas recht gelungen hier zitiert, geschichtlich oder reflektiert, dann sind es natürlich schon diese Elvis Presley-Jahre, diese 60er-Jahre, die er da irgendwie mit raufbeschwört. Obgleich er sehr viele junge Wähler hat, muss man auch dazu sagen, die Zeit gar nicht erlebt haben.
Ja, wobei das natürlich auch ein Blödsinn ist, weil gerade Leute, die nach Amerika geflohen sind, auch Österreicher und Österreicher, Immigrantinnen des Nationalsozialismus, sagen immer, sie wurden hier so offen aufgenommen. Also auch dieses Gefühl, dieses Tolerante, dieses Entgegenkommen, diese Gesellschaft in Amerika, die gesagt hat, wir sind vielfältig und gut, dass ihr da seid und wir helfen euch auch da oder dort, ja. Das gab es damals und das wird oft nicht wahrgenommen. Heute ist das völlig anders, ja. Aber das ist ja eigentlich eine sehr bunte Gesellschaft, Amerika. Nämlich viel mehr vielleicht noch als Europa, ist halt in den einzelnen Staaten auch und nie gleichförmig, muss man auch dazu sagen, weil halt auch Zentral- und Mitteleuropa immer von ganz vielen unterschiedlichen Gruppen. Mhm. Ganz viele Völker sind da durchgezogen, haben sich etabliert. Das heißt, man konnte dann ja einen Strich ziehen und sagen, so, und da sind jetzt die Deutschsprachigen und da sind jetzt die Kroaten, sondern es hat immer Konflikte gegeben, weil es alles miteinander immer vermischt
war. Was ist denn
war.
Geschichtlich das friedfertigste Volk?
Oh Gott.
Gibt es sowas, wo man sagt, echt, bei euch ist nichts los, da ist cool?
Würde mir jetzt so nicht ad hoc einfallen.
Wahrscheinlich, je kleiner irgendwie so eine Insel ist, umso leichter ist es zu administrieren, no, möglicherweise.
Weiß ich nicht. Kann man's, das wäre dann sozusagen die Schlussfolgerung, Österreich, seitdem es klein ist, hat weniger angerichtet. Weiß ich nicht. Mhm. Bin ich mir nicht ganz so sicher, dass man das so einfach auf ein Volk hin zentrieren kann.
Na, es gibt ja schon Menschen mit einer anderen Betriebstemperatur, wenn man sagt, also der Latino-Lover, der hat da mehr Ding möglicherweise als der Finne.
Naja, aber ich glaube, auch das ist wiederum ein Klischee. Ja. Menschen sind halt sehr individuell. Ja. Es gibt doch den Latin-Lover wahrscheinlich in irgendeinem kleinen Dorf irgendwo am Land in Österreich. Ja. Also ich glaube, das ist wieder ein Klischee. Mhm. Es gibt so Dinge, die man dann gerne noch tradiert und die man dann lebt. Und wenn man sie dann irgendwie im Kopf hat, dann lebt man sie auch ein bisschen. Ja. Dann ist es
aber im Straßenverkehr merkt man es doch. Also wenn wir in Rom Auto fahren, dann ist es anders, als wenn du irgendwie durch Stockholm fährst.
Das mag sein, aber ich glaube schon, dass sich Dinge auch da wiederum verändert haben. Ich kann mich erinnern, ich war vor mehr als 10 Jahren einmal in London und habe mich gewundert, wie aggressiv dort die Radfahrer sind, dass ich wegspringen musste. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob mir heutzutage nicht auch manchmal in Wien das passiert, dass ich mir denke, ja, jetzt muss ich da wegspringen. Ja. Also das ist schon, da verändert sich sehr, sehr viel gerade und es ist nicht alles gleichförmig.
Letzte Frage. Wir leben in einer auf Sprache zentrierten Welt. Was wäre der wichtigste Lehrsatz, den wir aus der Geschichte für das Heute lernen sollten?
So einen Lehrsatz gibt es nicht. Aber was ich sagen würde, wäre mir ganz wichtig, dass den Menschen bewusst ist, wie viel über Jahrtausende hinweg erkämpft worden ist an sozialer Gleichheit, an, ich sage jetzt einmal sowas wie Gesundheitsversorgung für alle, die Medienfreiheit, die Pressefreiheit, das Wahlrecht, dass man mitbestimmen darf, der Versuch für mehr Chancengleichheit zu sorgen über sozusagen Geschlechter, Ethnien, soziale Herkunft hinweg, das ist wichtig. Das ist nicht selbstverständlich, das hat man sich lange erkämpft und es kann auch wieder daran gekratzt werden und es kann eingeschränkt werden. Umso mehr soll man sich dessen bewusst sein. Und es ist wichtig, dass man einsteht auch für diese Werte und für die liberale Demokratie.
Ja, was für ein mahnender Schlusssatz. Schön, dass du heute da warst, Karin. Vielen Dank.
Das war's wieder mal. Besuche mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube, TikTok, Clubhouse oder auf sprechen.com.